Herzlich willkommen zum Wachsen, Lernen, Lieben Podcast. In diesem Podcast geht es um Liebe. Und wenn du auch alles willst, Erfüllung im Beruf, ein innerlich und äußerlich reiches Leben und eine glückliche Familie, dann bist du auf jeden Fall genau richtig hier. Mein Name ist Barbara Brüning und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, hallo. Und unser Thema heute heißt: Spielt euch nichts vor. Es geht um Ehrlichkeit im Umgang mit deinem Kind, mit deinen Kindern und darum, was du im Gehirn deines Kindes anrichtest, wenn du etwas vorspielst, was nicht echt ist, was nicht wahr ist. Ja, großes Thema. Die Ursache, der Anlass für diesen Podcast und für dieses Thema ist das Buch Brain Talk von David Schnorch, auf Deutsch geschrieben Schnarch. Und da geht es genau darum, was wir anrichten im Gehirn unserer Kinder, wenn wir es als normal ansehen, dass wir ihnen etwas vorspielen, dass wir gute Laune vorspielen, wenn wir nicht gut gelaunt sind, dass wir Entspanntheit vorspielen, wenn wir nicht entspannt sind. Solche Dinge. Und ich muss sagen, tatsächlich, dieses Buch hat meinen Blick auf die Welt verändert. Es hat mir noch mal mehr klar gemacht, wie wichtig es ist, diesen nächsten Schritt zu gehen. Nach Büchern wie Geborgen wachsen von Susanne Mirau, nach So viel Freude, so viel Wut von Nora Imlau, nach Kinder verstehen von Herbert Renz-Polster, nach Artgerecht von Nicola Schmidt oder auch nach Die Superkraft der liebevollen Führung von Martina Stotz und Kathi Weber, um nur einen kleinen Ausschnitt zu nennen von dieser Literatur, die gerade viele Eltern lesen und die ich auch super wichtig und super gut finde, ist jetzt die Zeit gekommen, einen weiteren Schritt zu machen. Sie haben alle eine wunderbare Arbeit geleistet, indem sie die Bedürfnisse der Kinder nach Bindung, nach liebevoller Begleitung, nach Nähe, nach Körperlichkeit in den Blick gerückt haben. Und das hat gar nicht umsonst viele Eltern sehr berührt und den Umgang mit ihren Kindern sehr positiv geprägt. Gleichzeitig ist dabei allerdings etwas anderes aus dem Fokus rausgerutscht, und zwar die Frage: Wie kann ich denn mein Kind überhaupt liebevoll begleiten, wenn ich selbst am Rande des Nervenzusammenbruchs oder des Burnouts stehe? Wenn ich gerade innerlich koche, weil immer wieder meine eigenen Grenzen überschritten werden, weil mein Partner oder meine Partnerin mich nicht gut schützt, sondern mit ihren eigenen Dingen beschäftigt ist. Ich aber gleichzeitig einen unglaublichen Druck spüre, liebevoll mit meinem Kind zu sein, damit es keinen Schaden nimmt. Sprich, damit die Bindung nicht gestört wird, damit es sich geliebt fühlt, so wie es ist, damit es sein darf, so wie es möchte. Nebenbei bemerkt, all das Dinge, die ich mir ja auch für mich selbst gewünscht hätte. Es ist sowas, was ich selber, klar, auch immer wieder gemacht habe und die ich bis heute auch immer wieder beobachte. Also ich war müde, ich war ärgerlich, ich war unzufrieden und manchmal war ich auch wütend, aber ich habe gelächelt, ich habe meistens jedenfalls, oder ich habe es versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Ja. Ich habe freundlich gelächelt und freundlich geguckt und mit sanfter Stimme gelockt und gelobt und Geschichten erzählt. Ich habe Geduld geheuchelt, wo ich ungeduldig war. Ich habe Freundlichkeit geheuchelt, wenn ich ehrlich bin, wo ich sauer war. Sauer auf mich vor allen Dingen, in erster Linie sauer auf mein Kind, das mir den Schlaf und die Freizeit und zu all dem aber auch mein Selbstbewusstsein genommen hat. Das mir immer und immer wieder das Gefühl gegeben hat, zu versagen und eine schlechte Mutter zu sein. Ja, wie hat es das gemacht? Wir sind in eine Abwärtsspirale geraten. Und die hat ihren Anfang damit genommen, dass mein Kind eben selbst oft unzufrieden war. Das heißt, was heißt unzufrieden? Es war müde und erschöpft und hatte keine Lust mehr zu irgendwelchen Dingen, die ich mir ausgedacht hatte. Und insofern hat es wütend und schreiend protestiert gegen meine Fürsorglichkeit, hat meine Pläne unterwandert. Zum Beispiel den Plan von einer schönen Einschlafzeremonie am Abend und von einem liebevollen Aufstehen am Morgen, vom sanften Begleiten in den Tag. Naja, es kam nicht immer Protest, aber häufig. Und es gab Kämpfe und Schreierei von beiden Seiten. Und dabei war meine Vorstellung immer, wenn ich eine richtig gute Mutter wäre, dann wäre unser Umgang liebevoller, zärtlicher, voller Lachen und voll Freude aneinander. Tja, und so haben wir uns halt gegenseitig runtergezogen. Ja? Und jetzt kommt dieses Buch von Herrn Schnartsch mit dem schönen Titel Brain Talk dazu. Und damit ein ganz schreckliches Wissen, nämlich das Wissen, dass mein Kind das immer gemerkt hat, diese Nicht-Übereinstimmung von meinem tatsächlichen Gefühl und dem, was ich gesagt habe und wie ich es gesagt habe. Es konnte das vermutlich noch nicht in Worte fassen und es hat vermutlich gedacht, es selbst ist derjenige oder diejenige, der sich täuscht, weil das ja nicht sein kann, dass das nicht stimmt, was ich da wahrnehme. Und diese Erkenntnis, dass jeder von uns diese Fähigkeit hat, zu erkennen, wenn die Haltung nicht mit dem Tun und nicht mit dem Gesagten übereinstimmt. Das ist keine schwierige, späte, sozial erlernte Fähigkeit, sondern eine, die in unserem Gehirn ganz, ganz fest verankert ist, die für unser Überleben sorgt und die mit dem sogenannten Reptiliengehirn ganz, ganz früh entsteht in unserem Gehirn und die überall verteilt ist, nicht an einer Stelle zentral, weil sie eben unglaublich wichtig ist. Denn schon so ein kleiner Salamander kann winzigste Unterschiede und winzigstes Zucken in Gesichtsausdrücken erkennen und darauf reagieren und auf feinste Abweichungen, feinste zeitliche Nicht-Übereinstimmung, weil so erkennt man Lügen zum Beispiel, so erkennt man Unehrlichkeit, wenn das ein winziges bisschen zeitverzögert ist, die Reaktion der Augen auf das Gesagte. Wenn das Gesicht nicht total in Einklang ist mit dem, was gesagt wird. Ich könnte das gar nicht wirklich auseinandernehmen, was das ist, aber es ist wohl in uns so angelegt. In diesem Buch Brain Talk geht Schnartsch da sehr, sehr ins Detail und erklärt genau, wie das funktioniert und wo überall man das merkt. Und wen das interessiert, dem kann ich das echt nur ans Herz legen. Vor allem denen, die sagen, das kann doch gar nicht sein. Aber es gibt da wirklich sehr detaillierte, sehr fundierte Untersuchungen, die das belegen. Schnartsch selber hat einen anderen Fokus als ich. Ihm geht es um Traumatisierung. Was macht die Traumatisierung mit uns und mit unserem Gehirn? Und mit unserem Bild von den Eltern. Mich interessiert das Normale sozusagen, die normale Lüge, die normalisierte, die sanktionierte Unehrlichkeit. Und ich denke, dass das eigentlich Revolutionäre, zumindest für mich, daran ist, dass das so was Alltägliches ist, dass wir gar nicht im Blick haben, was da eigentlich passiert. Schnartsch geht es mehr um Paar- und Sexualtherapie und ich werde da sicher auch nochmal zurückkommen drauf, aber an der Stelle jetzt und hier habe ich einfach den Fokus woanders. Meine Frage hier ist, was passiert denn mit dem Kind, das also aufgrund seiner angeborenen Fähigkeiten spürt, dass es mir gerade nicht gut geht, dass ich überlastet und genervt und gestresst bin, dem ich aber immer wieder sage, hey, ich höre dir zu, wie geht es dir, was brauchst du, mein Schatz, soll ich dir dies oder jenes kochen oder lieber was anderes und ja, wollen wir nochmal hier mit der Trommel um den Weihnachtsbaum rennen, bevor wir schlafen gehen, was auch immer, obwohl mir der Sinn nach nichts weniger steht als nach einem Spiel und ich am liebsten auf dem Sofa liegen würde und gar nichts tun würde. Und dann wird dieser Sinn, der das Kind, mich natürlich auch, erkennen lässt, dass da was nicht stimmt, dass da was nicht im Einklang ist, der wird getäuscht und der wird stumpf und die Lüge wird zu einem zweiten Normal. Das führt im Weiteren dazu, dass tatsächlich diese Aspekte im Gehirn nicht mehr so gut funktionieren. Und das führt zu einer großen Verunsicherung. Irgendwie dieses Gefühl, da ist was nicht in Ordnung. Schnarch hat da so ganz andere Beispiele. Also das wäre jetzt praktisch, wenn ich jetzt zurückgehe in meine Kindheit. Das sind zum Beispiel so Sachen wie, dass meine Eltern mich alleine gelassen haben abends ohne Babysitter in den 60ern, ja, obwohl ich eine Todesangst hatte, dass was ganz Schlimmes passiert. Und ich habe damals gesehen, dass es ihnen egal ist, dass sie ihren Spaß haben wollten und dass sie sich über mich lustig gemacht haben. Und dass sie letztlich meinen Schmerz und meine Angst gar nicht sehen wollten, weil es ihnen egal war. Ich sage das gar nicht böse, weil ich nicht mehr böse bin. Ich war es auch nie. Damals habe ich es nicht gesehen. Ich habe gedacht, die verstehen gar nicht, wie schlimm das für mich ist. Obwohl ich es gesehen habe, dass sie es sehen. Und für heute ist es eine Entlastung für mich zu sehen. Ich habe es richtig gesehen. Ich habe es erkannt und es war ihnen egal. Und das befreit mich in gewisser Weise von ihnen. Ich habe das Gefühl, okay, ich muss und ich kann und ich darf mich um mich selbst kümmern, um mein eigenes Wohlbefinden. Es setzt eine Art Abkoppeln von meinen Eltern in Gang, auch eine Freiheit. Es gibt dann natürlich das noch viel folgenreichere Geschichten, die er da ausgräbt. Ich bleibe jetzt hier wirklich bewusst nur an der Oberfläche. Ne? Aber wenn Eltern sich zum Beispiel abfällig über die erwachende Sexualität ihrer Kinder äußern oder wenn Kinder Sexszenen zwischen ihren Eltern mitbekommen und sehen, dass die Eltern das vielleicht sogar billigend in Kauf nehmen. Man könnte jetzt sagen, das ist doch was ganz anderes, wenn deine Eltern das früher gemacht haben aus Achtlosigkeit oder weil es ihnen egal war, wie es dir ging. Und ich aber jetzt doch das für mein Kind tue in guter Absicht. Ich möchte doch, dass mein Kind sich nicht als Last empfindet, dass mein Kind nicht das Gefühl hat, es geht mir auf die Nerven. Und deshalb spiele ich das doch vor. Tatsächlich ist es aber egal. Manipulation bleibt Manipulation. Auch wenn deine Absicht eine gute ist. Was letztlich hängen bleibt, ist diese Nicht-Übereinstimmung und das Benutzen von Sprache, von Dingen, die du tust, um in deinem Kind ein gewisses Gefühl hervorzurufen, ein Gefühl von Sicherheit hervorzurufen. Das ist manipulativ. Und das bewirkt genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich möchtest. Denn es bewirkt eine große Verunsicherung. Wenn du davon ausgehst, dass dein Kind diese Sachen sieht, dann ist es klar, dass das eine Verunsicherung hervorruft. Die Frage, warum macht sie das, obwohl es nicht stimmt? Und wie immer bei solchen Sachen ist die Frage, welche große, gewaltige Lüge verbirgt sie oder er dahinter? Und es ist ja gar keine große, gewaltige Lüge. Es ist nur so eine kleine Tatsache wie, ich bin verdammt müde. Und die Fantasie, die aber ausgelöst wird durch dieses Gefühl der Unsicherheit, es ist ja wie so ein schwarzes Loch, was dahinter steht. Was ist das tatsächlich, wie es ihr jetzt geht oder ihm jetzt geht? Das ist viel, viel größer, als die Wahrheit wäre. Und was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? Was möchte ich damit jetzt sagen? Ich ganz bestimmt nicht, dass du deinem Kind sagen sollst, ich bin müde und genervt und ich mache jetzt nichts. Das ist nicht die Konsequenz. Ich möchte jetzt eigentlich lieber hier auf dem Sofa liegen und was ein Kack muss ich jetzt dich auch noch ins Bett bringen. Das möchte ich nicht, dass du das sagst. Ich finde es richtig, sich in so einer Situation einfach als eine erwachsene Person der Aufgabe zu stellen, die jetzt vor dir liegt. Du hast dich für Kinder entschieden, du hast Kinder, die müssen ins Bett gebracht werden. Die brauchen wahnsinnig viel Fürsorge, die brauchen viel, viel Zeit und viel, viel Kümmern. Und das musst du einfach erledigen. Punkt. Ob es dir nun Spaß macht oder nicht. Natürlich hat die gesunde Entwicklung von deinem Kind Vorrang vor deinem Wunsch, auf dem Sofa zu liegen. Aber du musst dir das nicht schwerer machen als notwendig. Das heißt, du musst nicht so viel mehr dazugeben, als das, was nötig ist. Das heißt, du musst nicht den Clown spielen, du musst nicht Theater spielen, du musst nicht diese gute Laune spielen, was ja wahnsinnig anstrengend ist. Du kannst ehrlich sagen, ich bin müde und ich mache es trotzdem. Das ist ein erwachsenes Verhalten dazu. Du kannst Essen kochen, was gut und schmackhaft ist, was man essen kann. Und du musst nicht das Lieblingsessen kochen, was vor allem, wenn du 2 oder 3 Kinder hast, sehr anstrengend ist, wenn du jedem ein Lieblingsessen kochen möchtest. Darum geht es nicht. Die befreiende Botschaft dahinter ist, du darfst du selbst sein. Du musst nichts tun, was du nicht kannst. Natürlich musst du deine, in Anführungszeichen, deine Pflicht erfüllen, die du hast als Mutter, deine Fürsorgepflicht, deine Sorgepflicht. Und das Positive dahinter ist, du darfst dabei du selbst bleiben, du darfst dabei du selbst werden und du musst wachsen, um sie gut zu machen, du darfst erwachsen werden, darfst ganz du selbst werden. Und die Chance, die da eben auch dahinter steht, ist, du darfst ehrlich kommunizieren. Wobei dieses du darfst für viele eine große Herausforderung ist, weil du musst dir erstmal klar werden, wie viel du leisten kannst, ohne innerlich aggressiv oder wütend auf dein Kind zu reagieren. Du musst deine Grenzen erkennen, damit du sie in einem nächsten Schritt auch wahren kannst. Du musst gnadenlos ehrlich zu dir selbst und zu deinem Partner oder deiner Partnerin sein, ja, damit niemand mehr von dir verlangt, mehr zu tun, als du tun kannst und vor allem du selber nicht. Und dafür, um das leichter zu machen, gehört vielleicht auch die Erkenntnis, dass nicht hinter jedem Wunsch von deinem Kind ein Bedürfnis steht. Es gibt ein Bedürfnis nach Essen, es gibt ein Bedürfnis nach schmackhaftem Essen, ja. Aber es ist ein Wunsch, dass das unbedingt Pfannkuchen sein müssen. Oder es ist ein Wunsch, dass das Essen so und so geschnitten sein muss. Und ich weiß, dass da viele Dramen draus entstehen, aus den falsch rum durchgeschnittenen Toastbroten, habe ich selber schon erlebt. Aber da musst du natürlich einfach durch. Ich sage jetzt so einfach natürlich. Da musst du durch. Und je klarer du da kommunizierst und je standhafter du da kommunizierst, umso eher wird es gehen. Also das sind keine Bedürfnisse nach einem spezifischen Essen, mitten im Essen zu sagen, nee, ich will doch lieber was anderes. Das ist ein Wunsch. Bei dir selber würdest du sagen, ein nice to have, aber kein Bedürfnis. Und Wünsche darf man abschlagen. Wünsche müssen nicht unbedingt immer erfüllt werden. Und ich meine, es ist so viel jetzt die Rede auch von Frustrationstoleranz bei den Kindern. Wo anders sollen sie es üben als bei dir zu Hause? Wo du auch klar sagen musst, nein, meine Grenze ist jetzt hier erreicht, mehr kann ich nicht. Und das ist ein erwachsenes Verhalten. Du darfst auch schlechte Laune haben, obwohl du sie nicht an deinen Kindern auslassen solltest, aber du musst nicht ständig gut gelaunt sein. Dass Erwachsensein ein Vorteil ist, das ist heute nicht bei allen populär. Es hat bei vielen, vor allem bevor sie Kinder haben, aber auch währenddessen irgendwie so einen eher so einen negativen Beiklang von Spaßbremse und von verbittert und verbohrt und von langweilig und unkreativ. Aber das hat, wenn wir ehrlich sind, oft mehr mit unseren eigenen Eltern zu tun, als mit dem, was es tatsächlich bedeutet. Und es ist nicht erwachsen, aus Trotz gegen die eigenen erwachsenen Eltern nicht erwachsen sein zu wollen. Ja, Erwachsensein heißt auch, sich frei zu machen von solchen Bildern, um das tun zu können, was man für richtig hält und sich das gönnen zu können, was man verdient hat und was man braucht. Das macht vieles klarer und Klarheit ist eigentlich das, was die Kinder suchen und brauchen. Und also ich erlebe es eben immer wieder, dass Kinder, die jahrelang, stundenlange Einschlafbegleitung brauchen und wo die Eltern sagen, ich bin da am Ende, und plötzlich sagst du, ich kann jetzt nicht mehr. Du musst jetzt mal in deinem eigenen Bett schlafen und wir probieren das mal aus. Und ich entscheide das, ja, dass es jetzt soweit ist, dass wir das mal ausprobieren. Und die Kinder schlafen ohne große Probleme alleine. Und fast hat man den Eindruck, dass sie es vorher nicht getan haben, weil sie dachten, sie können Mama und Papa nicht alleine lassen. Weil die davon ausgehen, dass ich das noch brauche. Also da ist so eine ungünstige Verkettung von Bedürfnissen und Wünschen und eine Gemengelage, die irgendwie einer mal durchschneiden muss. Und das können nur die Eltern, die da vorausgehen. Ich habe eben den Eindruck, dass da, wenn Eltern das Gefühl haben, sie dürfen ihre Kinder gar nicht frustrieren, ihnen gar nichts wirklich abschlagen, sodass sie dann weinen und da doll gegen protestieren, dass das auch eine fundamentale Verunsicherung der Kinder hervorruft, wenn Eltern das dann eben tun gegen ihre eigene Überzeugung. Und diese Verunsicherung, die führt dann gerade wieder dazu, dass die Kinder ganz stark die Nähe von den Eltern suchen. Ja. Und die Verunsicherung kannst du auflösen, indem du ehrlich und authentisch bist. Ja. Und dann müssen deine Kinder dich nämlich nicht immer so stark bewachen, weil sie dann wissen, es ist so, wie du sagst. Und sie spüren, es ist so, wie du sagst. Sie spüren, du bist tatsächlich müde. Und dann spüren sie auch, dass du tatsächlich dich aufs Sofa legen wirst. Ja. Diese Klarheit gibt Sicherheit. Und mit dieser Klarheit kannst du deine Kinder dahin führen, wo du sie hinführen willst. Zu Selbstbewusstsein, zum Umgang mit auch unangenehmen Dingen in der Realität, zu Resilienz. Ja. All das hat hier sein Zentrum, seinen Anfang. Ja, das heißt, du musst deine Wachstumsaufgaben lösen und ihr müsst eure Beziehung untereinander klären. Ja? Do the work. Ja? Mach dich an die Arbeit. Erledige deine Aufgaben. Ja. Ich sehe Paare, die natürlich auch leiden, wenn kleine Kinder da sind und man kaum noch Zeit für sich hat. Aber die Beziehung, die muss eben wachsen und sich verändern, wenn Kinder da sind. Und dem muss man sich widmen, das braucht Zeit und dem muss man ins Auge sehen und darüber muss man vermutlich sprechen. Und wenn dann die Arbeit mit den Kindern so hervorgehoben wird, dass keine Zeit mehr für die Beziehung bleibt, dann ist das nicht gut und führt auch zu einer Verunsicherung. Und so kann man die Abwärtsspirale dann umdrehen und in eine Aufwärtsspirale verwandeln. Ja, hilfreich ist es, wenn du dir erst nochmal klar machst, dass dein Kind keinen Schaden nimmt, wenn du ihm nicht zweimal Essen anbietest, weil es das erste nicht isst. Es nimmt keinen Schaden, wenn es nur Reis, Kartoffeln oder Nudeln isst. Es nimmt auch keinen Schaden, wenn es sieht, dass Mama oder Papa müde und erschöpft sind. Und es nimmt keinen Schaden, wenn du nicht jeden Abend den Clown spielst, damit es lachend ins Bett hüpfen kann. Es darf nüchtern und effektiv zugehen abends, einfach weil Schlafen notwendig ist, wenn man müde ist und weil rechtzeitig zu schlafen wichtig ist, wenn man früh raus muss. Und dann ist es aber so, dass deine Klarheit dein Kind beruhigen wird. Und der Anfang ist da. Du tust, was du tun kannst und wirst dir klar darüber, was du tun kannst und willst und dazu stehst du. Und dein Kind wird diese Klarheit akzeptieren. Und das wird dazu führen, dass du zufriedener bist mit dir, weil du merkst, dass diese Rebellion nachlässt. Die Rebellion von deinem Kind hat mit dieser Unsicherheit zu tun und mit der Unklarheit. Du willst es und gleichzeitig willst du es nicht. Und diese Lücke spürt man, die spürt jeder und die spürt dein Kind auch. Und deshalb wird es immer versuchen, diese Lücke zu schließen, indem es dagegen anrennt. Also das wird deine Klarheit spüren, wenn du dir vorher klar machst, wo du hin möchtest. Dann bist du zufrieden mit dir, weil dieser Kampf nachlässt und weil du einfach spürst und siehst, wie dein Kind rechtzeitig im Bett liegt. Und dein Kind wird deine Zufriedenheit spüren und mit sich zufriedener sein und wird das Gefühl haben, ich bin ein gutes Kind, weil ich das alles schaffe und mache und an meinem richtigen Platz bin. Und dann wirst du wieder entspannter Und dann wird dein Kind wieder entspannter. So wird eben aus deiner Abwärtsspirale eine Aufwärtsspirale, indem du den Anfang machst und Klarheit schaffst. Oder um das mit den Worten einer Klientin zu sagen, die gesagt hat, für mich passt das Bild so, ich channel Zufriedenheit und die fließt dann durch mich in die Familie. Ich finde das Bild super, auch wenn ich nicht genau weiß, wie channeln geht. Aber für mich steht folgende Reihenfolge fest, du kultivierst die Klarheit, du pflegst die Klarheit. Wie auch immer, durch Gespräche mit deinem Partner oder deiner Partnerin, von mir aus durch Journaling, durch eine Therapie, durch ein Coaching, durch eine Beratung. Und diese Klarheit, die gibst du in deine Familie. Und das gibt deinen Kindern Ruhe und Sicherheit. Und es gibt dir wiederum das Gefühl, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Und es gibt deinem Kind wiederum das Gefühl, ein gutes Kind zu sein. Und dann brauchst du das gar nicht mehr, dass du vorspielst, du wärst entspannt und ausgeruht, wenn du es nicht bist, dass du Spiele machst, wenn du keine Lust hast zu spielen. Und wenn du dann spielst, dann wissen alle, du hast auch wirklich Lust dazu. Und das ist auch nochmal ein ganz anderer Genuss und eine ganz andere Qualität, weil dann klar ist, dieses Lachen, wenn es denn da ist, das ist dann auch echt. Das ist für dich gut und für dein Kind gut. Ja, und um an den Anfang wieder anzuknüpfen, das hat weitreichende Folgen für dein Kind, weil es diese Fähigkeit, in dem Verhalten der anderen auf die Einstellung der anderen zu schließen, die ja da ist, die biologisch verankert ist, die unser Gehirn einfach als eine ganz normale grundlegende Fähigkeit hat, auch genutzt und eingesetzt werden kann. Und die hilft nicht nur, andere zu verstehen, sondern auch sich selber zu verstehen. Und diese Fähigkeit, die muss dann nicht unterdrückt werden vom Gehirn selbst, weil es eine zu große Gefahr bedeuten würde, zu erkennen, dass man ständig, ja, ich sag's jetzt mal so krass, angelogen wird, ja, sondern diese Fähigkeit kann bestehen bleiben und mit einem wachsen. Und die hilft ja auch unglaublich in der Schule, in der Klasse, in der Ausbildung und später im Berufsleben. Man braucht diese Fähigkeit ja und dieses Vertrauen in sich selbst und in die anderen, dass man weiß, worauf man sich verlassen kann bei anderen. Ja, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Meine Online-Masterclass Fels in der Brandung ist ein guter Ansatz, um zu Klarheit zu kommen. Und vielleicht schaust du mal da rein. Es gibt auch einen Podcast dazu, wo ich das nochmal genauer erkläre, worum es da geht. Aber das ist das A und O und der Anfang und der erste Schritt für mehr Frieden und Harmonie und Zufriedenheit in der Familie. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Weg und bis dahin. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du durchgehalten hast bis zum Schluss. Vielen Dank und ich würde mich freuen, wenn du den Podcast teilst, ihm 5 Sterne gibst und abonnierst. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Ich freue mich auf Nachrichten dazu. Schreib mir gerne, kommentiere gerne. Lass uns in Kontakt bleiben. Und bis bald. Tschüss.